Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
Guten Morgen an diesem Montag, dem 11. März 2024 und herzlich willkommen bei Das bringt der Tag. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass Sie mit mir in die neue Woche starten. Am gestrigen Sonntag ist der muslimische Fastenmonat Ramadan gestartet. Im Konflikt zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas war dieser Tag in den vergangenen Wochen immer wieder als möglicher Startpunkt für eine Feuerpause anvisiert worden. Doch weil vor allem die Hamas einem Deal trotz internationaler Vermittlungsversuche nicht zustimmen wollte, gehen die Gefechte im Gazastreifen auch heute weiter. Ob es auch nach Beginn des Ramadan noch zu einem Waffenstillstand kommen könnte und wie aufgeheizt sich die Situation derzeit darstellt, darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Philipp Volkmann-Schluck aus dem Außenpolitikressort von Welt. Aber vorher kommen hier die aktuellen Nachrichten des Tages.
Ich bin Silas Quiring, guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Bei der Deutschen Bahn stehen ab Dienstagmorgen erneut die Züge still. Die Lokführergewerkschaft GDL hat zu einem 24-Stunden-Warnstreik aufgerufen. Die Bahn hatte zuvor ein Ultimatum verstreichen lassen und kein neues Angebot vorgelegt. Der Konzern wollte stattdessen im Gespräch nach einer Lösung im festgefahrenen Tarifkonflikt suchen. Alternativ wäre die Bahn auch zu einer Schlichtung bereit. Beides lehnt GDL-Chef Wieselski ab. In Los Angeles ist bei der Oscar-Verleihung wieder der begehrteste Filmpreis Hollywoods verliehen worden. Großer Gewinner war der Film Oppenheimer. 7 Goldstatuen räumte der Film über den Erfinder der Atombombe ab, darunter auch beste Regie und bester Film. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller war in gleich 2 nominierten Filmen zu sehen. Einer davon war das Holocaust-Drama The Zone of Interest über das Konzentrationslager Auschwitz und dessen Leiter. Er wurde als bester internationaler Film ausgezeichnet. Die Abhöraffäre bei der Luftwaffe ist heute Thema im Verteidigungsausschuss. Durch einen Anwendungsfehler konnte Russland das Gespräch zwischen Offizieren mitschneiden, hat der zuständige Minister Pistorius erklärt. Dass Russland den Mitschnitt veröffentlicht hat, führt Pistorius auf den Informationskrieg zurück, den die Russen führen. In der Sitzung des Verteidigungsausschusses könnte es auch generell um Taurus-Lieferungen an die Ukraine gehen. Das lehnt Kanzler Scholz weiter ab.
Und nun zum Thema des Tages. Noch am Wochenende wurde über ein Waffenstillstandsabkommen verhandelt, doch zu einer Einigung kam es nicht. Der Hauptgrund für das Scheitern der Verhandlungen liegt wohl vor allem bei den Forderungen der Hamas. Die Islamisten fordern eine sofortige, dauerhafte Waffenruhe, verbunden mit einem vollständigen Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen sowie Hilfslieferungen über alle Grenzübergänge. Der Plan der Vermittler sieht hingegen zunächst eine 6-wöchige Waffenruhe und den Austausch israelischer Geiseln gegen palästinensische Gefangene vor. Dazu kommt, dass die Islamisten sich weiterhin weigern, eine Liste mit allen noch lebenden israelischen Geiseln vorzulegen. Gleichzeitig wächst aber auch der Druck auf Israels Regierung um Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. So kündigte US-Präsident Joe Biden rund um seine Regierungserklärung vergangene Woche ein Gespräch mit Netanyahu an, um die humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu verbessern. Welche Optionen es auch jetzt noch für einen möglichen Waffenstillstand gibt und wie die USA nun auch selbst für bessere humanitäre Verhältnisse sorgen wollen, darüber spreche ich jetzt mit Weltaußenpolitik-Redakteur Philipp Volkmann-Schluck. Hallo Philipp.
Hi Wim.
Bislang gibt es ja keinen Waffenstillstand zwischen Hamas und Israel, obwohl es ja durchaus große Anstrengungen dafür gab. Vor allem die Hamas stellen ja ganz eigene Bedingungen. Warum sind die so stur?
Ja, vor allem die Amerikaner haben ja große Hoffnung geäußert, dass man jetzt zum Ramadan, den heiligen Monat ja für Millionen Muslime auf der Welt, zumindest eine Feuerpause wird präsentieren können. Die Hoffnung wurde dann allerdings in den vergangenen Tagen immer kleiner. Und man muss sich da verschiedene Dinge angucken. Erstens sozusagen die Kriegsziele, muss man ja sagen, der beiden Gegner Israel und Hamas. Das zweite ist die sich immer weiter verschlechternde humanitäre Lage im Gazastreifen, die auch extremen Druck natürlich auf Israel ausübt. Und das letzte ist die strategische Dimension, nämlich ob bei den vielen Gläubigen, die jetzt zum Beispiel zum Tempelberg in Jerusalem pilgern wollen, ob man dort eben Ruhe herstellen kann oder ob die Hamas das benutzt, um die Stimmung weiter anzuheizen. Gucken wir einmal kurz auf die Kriegsziele und die Verhandlungen. Da hat sich im Grunde nicht viel geändert. Israel verlangt weiterhin die Herausgabe sämtlicher Geiseln. Es sind noch mindestens 134 in der Gewalt der Hamas, von denen wohl auch schon einige tot sind. Und auch das Ziel, alle Strukturen der Hamas zu zerstören, ist weiterhin gültig. Die Hamas fordert dagegen den kompletten Abzug der israelischen Truppen aus Gaza. Dafür würden sie wohl Geiseln freilassen. Und wenn man sich das jetzt genau anguckt, sind diese Ziele nicht zu vereinbaren. Die israelische Armee wird auch aus Gaza nicht abziehen. Die haben jetzt schon Vorkehrungen getroffen, um dort weiterhin Kontrolle auszuüben. Das heißt, die Hamas geht weiterhin mit einer Maximalforderung rein und hat Israel ja inzwischen, wenn man mal zynisch ist, auch ein Stück weit dort, wo sie haben wollten. Es gibt so viele Tote und so viel Zerstörung und so viel Leid, dass Israel ja auch international weiter isoliert wird. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Hamas dieses Ziel weiter verfolgen wird.
Dann gucken wir mal tiefer auf diese Hamas aus israelischen Geheimdienstkreisen. Da heißt es jetzt am Wochenende immer wieder, die Hamas könnten den Ramadan zu einer Eskalation des Konflikts nutzen. Für wie wahrscheinlich hältst du das?
Nun, da braucht man gar keine israelischen Geheimdienstkreise. Verschiedene Hamas-Führer haben tatsächlich jetzt kurz vorm Ramadan dazu aufgerufen, zum Tempelberg in Jerusalem zu marschieren. Das ist erstmal der Aufruf. Israel hatte auch ziemlich strikte Sicherheitsvorkehrungen erlassen, allerdings klargestellt. Und da muss man sagen, viele rechtsextreme Koalitionspartner von Benjamin Netanyahu hätten Muslimen am liebsten den Zugang verwehrt. Da hat sich aber die Armee und, wie ich finde, auch gewissermaßen die Vernunft durchgesetzt, zu sagen, das geht nicht. Ja, also es sind nicht alle Muslime bei Weitem nicht Hamas-Sympathisanten und das ist ein religiöses Fest. Und es würde nur zu weiteren Spannungen führen, wenn man ihnen sozusagen den Beitritt verwehren würde. Was die Hamas aber natürlich versuchen wird, ist diesen Monat, der ja eigentlich friedlich sein soll, weiter zum Destabilisieren zu verwenden. Und wenn man genau hinschaut, redet die Hamas ja auch ständig vom Tempelberg. Also die Al-Aqsa-Moschee, ihre Brigaden heißen Al-Aqsa-Brigaden. Die Operation der 7. Oktober nannte sich Al-Aqsa-Flot. Also sie tun immer so, als wären sie die wahren Beschützer sozusagen dieses muslimischen Heiligtums und das werden sie versuchen auszuspielen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dieser Plan so aufgeht. Es wird sicherlich Hamas-Sympathisanten geben, die dort für Ärger sorgen wollen. Aber ich glaube doch, dass ein großer Teil der muslimischen Gläubigen auch begreift, welches Spiel die Hamas dort spielt und dass es ihnen nur schaden würde, da weitere Eskalationen zu suchen, zumal Israel den Tempelberg sicherlich schließen würde, wenn es da zu Angriffen kommt.
Dann blicken wir jetzt mal auf Israel und vor allem die humanitäre Situation im Gazastreifen, hast du ja eben auch schon angesprochen. Der Druck auf Netanyahu und seine Regierung wird ja vor allem von außen immer größer. Die USA bauen jetzt sogar einen eigenen Hafen am Gazastreifen. Was senden die damit auch für ein Zeichen an Israel aus?
Also die humanitäre Lage, ich denke, das sehen wir ja alle, auch wenn Nachrichten nicht immer eins zu eins zu überprüfen sind. Und natürlich die Hamas auch Propaganda sozusagen mit der schlechten Versorgungslage macht und selber auch die Hilfsgüterlieferung sabotiert und Hilfslieferung stiehlt, ist es doch ohne Frage, dass die Lage der Menschen dort katastrophal ist. Was eben auch daran liegt, dass Israel und auch das Militär es nicht geschafft hat oder andere würden sagen, nicht schaffen wollte, wirkliche Safe Zones einzurichten und Versorgungskorridore, auf denen wer auch immer, ob es die IDF, also die israelische Armee selber ist, oder Sicherheitskräfte aus dem Gazastreifen dafür sorgen, dass die Hilfslieferungen auch wirklich die Menschen erreichen. Und inzwischen ist es so, dass auch enge Verbündete von Israel große Fragezeichen haben, ob diese Kriegsführung so richtig ist. Und natürlich gerade aus den USA da auch scharfe Stimmen kommen und Israel sich wird bewegen müssen. Dass nun Amerika damit anfängt, Hilfslieferungen direkt über See anzufangen, ist eigentlich ein völlig überfälliger Schritt, denn es ist natürlich viel leichter, sozusagen Gaza liegt ja nun mal direkt am Wasser, hat einen sehr langen Küstenstreifen und man kann natürlich gut von dort dann große Mengen an humanitären Gütern direkt in den Streifen liefern, die dann eben nicht über das Nadelöhr der Grenzübergänge zu Israel, zu Kerem Shalom oder eben zu Ägypten, Rafah, rein müssen. Und klar, dass damit deutlich wird, dass man Israel nicht vertraut, dass sie das selber hinkriegen. Und B natürlich schon, dass man auch die Lage stabilisieren will international, was am Ende Israel natürlich ermöglichen wird, diesen Krieg gegen die Terrorstrukturen der Hamas auch noch länger fortzuführen.
In den USA ist ja jetzt Wahlkampf und Joe Biden ist da ja auch so ein bisschen von innen heraus gezwungen, da zu handeln. Denkst du denn, dass er das wirklich zulassen würde, dass Israel da weiter dann eben diesen Krieg in die Länge zieht?
Also zweifellos steht US-Präsident Biden auch unter Druck, weil viele seiner möglichen Wähler, gerade die jüngeren Wähler, wenig Verständnis dafür aufbringen, wie Israel nun dort im Gazastreifen vorgeht. Da ist die Debatte um sozusagen die notwendige Verteidigung des Landes nach dem 7. Oktober auch schon in den Hintergrund geraten. Und deswegen will Biden natürlich Ergebnisse präsentieren. Er will auch zeigen, ich habe durchaus Einfluss auf Israel. Wir sind die größten Unterstützer und dafür können wir auch ein bisschen mitbestimmen. Wir haben keinen Freifahrtschein da in Jerusalem. Ich denke, worauf es jetzt hinauslaufen wird, ist, wenn die humanitäre Lage, und das hoffe ich persönlich auch sehr, sich verbessert und Menschen wirklich dort in sicheren Zonen untergebracht sind, dass es eine Infrastruktur gibt, zum Beispiel, die an den Küstenregionen, wo jetzt die Hilfslieferung ankommt, dann errichtet wird und diese Bilder endlich weniger werden und auch weniger Menschen sterben, Zivilisten, wird Israel natürlich schon in der Lage sein, irgendwann zu sagen, die letzte Hamas-Hochburg ist eben in Rafah, da haben sie viele 100 Kilometer Tunnel. Sind Sie sehr sicher, dass dort sehr viele Geiseln untergebracht sind, die die Hamas ja auch als Schutzschild nutzt? Und wenn Sie nun in die Position kämen, zu sagen, die Menschen können dann im Norden sein und sind dort einigermaßen in Sicherheit und werden versorgt und wir kümmern uns einigermaßen in Ruhe, in Anführungszeichen, dann um die verbleibenden Hamas-Kämpfer, würde sich die Lage schon verbessern. Netanyahu hat uns jetzt der Welt ein Interview gegeben, was heute erscheint, wo er sehr deutlich gesagt hat, dass sie nicht abrücken werden von der Offensive. Und er geht davon aus, wenn sie denn nun beginnen kann, dass der Krieg dann innerhalb von 4 bis 6 Wochen vorbei wäre, so die Worte Netanyahus.
Dann gehen wir mal von außen nach innen. Auch in Israel demonstrieren ja aktuell viele Menschen gegen Netanyahu und fordern eben eine Waffenpause, eine Waffenruhe. Warum geht er auf seine Landsleute überhaupt nicht ein?
Ja, das hat ja schon eine längere Geschichte. Es ist ja so, dass viele Israelis auch schon lange vor dem 7. Oktober gegen die Regierung Netanyahu demonstriert haben. Das Land ist tief gespalten. Netanyahu ist ja in einer Koalition, muss man so klar sagen, mit rechtsextremen Ministern, deren Position eindeutig ist, dass man sozusagen keine Zugeständnisse an die palästinensische Seite machen soll, die sogar offen darüber fabulieren, dass es doch schön wäre, Palästinenser dann irgendwann ganz aus Gaza zu vertreiben und das sozusagen den Landstrich erneut mit jüdischen Siedlungen zu bebauen. Und viele, viele Israelis teilen eben nicht die Auffassung von Netanyahu, dass die Kriegsziele nur durch komplett anhaltenden militärischen Druck zu erreichen sind, sondern sie sagen, dass es durchaus möglich wäre, gewisse Feuerpause mal einzurichten, um ja vielleicht die Lage auch zu stabilisieren, um auch die eigenen Geiseln nicht zu gefährden durch anhaltendes Bombardement und dann eben mehr Zeit zu haben und dann auch zu versuchen, über Diplomatie möglicherweise die Geiseln frei zu bekommen. Denn das ist ja auch ein Teil. Das eine ist das Militärische, dass die Hamas besiegt werden muss. Das andere ist ja, dass Hamas doch viele Unterstützer hat. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel Länder wie Ägypten, die ja in einer Doppelrolle sind, aber eben auch über Jahre den Waffenschmuggel an die Hamas zugelassen haben, wenn solche Länder zum Beispiel sagen würden, wir drehen euch sozusagen komplett den Hahn ab und man würde vielleicht auch Hamas-Funktionäre aus den Ländern ausweisen und ausliefern, wäre das natürlich auch eine Form von Druck, die die Hamas zur Herausgabe der Geiseln bewegen könnte. Und das sind Dinge, die eben viele Israelis fordern und auch aus humanitären Gründen, sie ertragen es halt eben auch nicht mehr, dass so viele Palästinenser jetzt sterben, auch wenn sie natürlich grundsätzlich es nicht in Frage stellen, dass Hamas besiegt werden muss.
Zum Abschluss würde ich dir noch eine Frage zu den Vermittlerstaaten stellen wollen. Wir haben jetzt viel über die USA gesprochen, da sind aber auch Ägypten mit im Boot, Katar. Welche Rolle nehmen die in dieser aktuellen Situation ein?
Also zuerst mal richten die sozusagen die Runde aus. Also es gibt keine direkten Gespräche zwischen Israel und der Hamas. Die gibt es auch schon ganz lange nicht. Ja, das ist anders als jetzt ja mit der palästinensischen Autonomiebehörde und so weiter, wo es ja offizielle Kanäle gibt, Sicherheitskooperationen. Die Hamas hat sich direkten Gesprächen immer verweigert und wir wissen ja auch, dass sie zur Vernichtung Israels aufruft. Deswegen braucht man Mittlerstaaten. die sozusagen diese Runde orchestrieren können. Und natürlich sind die auf der einen Seite sehr hilfreich, um eben dann auch direkte Gespräche zu führen. Zum anderen spielen sie eben auch eine Doppelrolle, weil sie die Hamas natürlich auch stärken. Also das politische Büro der Hamas ist ja zum Beispiel in Katar untergebracht, ist dort gut finanziert. Katar hat ja lange Geld überwiesen an die Hamas und man weiß nicht genau, wie viel das immer noch ist. Ägypten hat einen Friedensvertrag mit Israel, hat aber, wie ich eben schon sagte, ja über Jahre inoffiziell zugelassen, dass viele, viele Waffen in den Gazastreifen geschmuggelt wurden. Und ich glaube, so muss man die Vermittler sehen. Also sie könnten natürlich schon noch viel mehr machen, um die Hamas unter Druck zu setzen und ihnen zum Beispiel dieses Forum gar nicht mehr geben. Aber wie es im Nahen Osten so ist, ist die Lage vertrackt. Letztlich braucht man auch Feinde, um mit dem Feind sprechen zu können. So muss man diese Runde sehen.
Philipp Volkmann-Schluck, vielen Dank für deine Einschätzungen.
Sehr gerne.
Und damit endet Das bringt der Tag für heute. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und wenn Sie möchten, können Sie morgen an dieser Stelle meinen Kollegen Florian Sädler hören. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch gern auf den Plattformen und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Und wenn Sie Kritik, Lob oder Feedback loswerden wollen, dann erreichen Sie uns wie immer per Mail an dasbringtdertag@welt.de. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4 Uhr. Die heutigen Meldungen wurden wie immer produziert von RegioCast.